Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße alle Anwesenden ganz herzlich zur 39. Sitzung des Rates der Stadt Osnabrück. Wieder mal aufgrund der Corona-Pandemie hier im Europasaal. Hier können wir die Abstände einhalten, so wie die niedersächsische Corona-Verordnung es vorschreibt. Ich bedanke mich für das Interesse an der Stadtpolitik, auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern. Auch die, die sich digital informieren, müssen sich hierdurch angesprochen fühlen. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Herzlich danke für die Berichterstattung rund um die Ratssitzung. Im Namen aller Anwesenden darf ich mich bei der Verwaltung auch für die heutige wieder exzellente Vorbereitung der Ratssitzung bedanken. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Ehrung eines Ratsmitgliedes.
Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren, wir ehren heute ein Ratsmitglied für seine 10-jährige Ratsmitgliedschaft. Das ist gar nicht so einfach gewesen, weil es keine durchgängige Ratsmitgliedschaft war. Bei der Addition der Zeiten im Rat sind wir aber zum Ergebnis gekommen. Seit einigen Wochen ist Oliver Haskamp 10 Jahre Mitglied des Rates. Deswegen wird er heute unter diesem Tagesordnungspunkt geehrt. Er ist Ratsmitglied seit dem 1.11.2016, war zuvor aber bereits vom 13.12.2005 bis zum 31.10.2011 nachgerückt für Frau Brigitte Ganke, die ihr Mandat niedergelegt hat, Ratsmitglied für die FDP-Fraktion. Er hat aktuelle Mitgliedschaften in den Ausschüssen und Gremien, unter anderem seit 2016 im Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung, seit 2016 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Seit 2018 ist er Mitglied des Betriebsausschusses Osnabrücker Servicebetrieb und seit 2016 wiederum nach meinen Unterlagen Mitglied der Trägerversammlung im Jobcenter. Frühere Mitgliedschaften während seiner Ratstätigkeit bestanden in Ausschüssen und Gremien von 2005 und bis 2016 im Jugendhilfeausschuss und von 2006 bis 2011 im Beirat für Migration. Herr Haskamp, herzlichen Glückwunsch für 10 Jahre Mitglied des Osnabrücker Stadtrates. Und da das nicht bei Worten bleiben soll, gehe ich mal davon aus, dass ich den richtigen Blumenstrauß gegriffen habe, nicht für jemand anders war. Er ist noch feucht. Ich hoffe, er ist virenfrei. Ich übergebe Ihnen den mal. So, dann können wir in der Tagesordnung weiterverfahren, Frau Ratsvorsitzende.
Herzlichen Dank. Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 6, Beratungspunkte der Fraktionen, Gruppen bzw. einzelner Ratsmitglieder. Tagesordnungspunkt 6.1, Ausstattung der Osnabrücker Schulen mit mobilen Luftreinigern und durchsichtigen Trennwänden. Ein Antrag der FDP-Fraktion liegt uns hier vor. Weiter ein Änderungsantrag der CDU, SPD und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und ich bitte jetzt Frau Knabenschuh. Ja, ich lasse mal einmal der FDP-Fraktion ganz kurz Zeit, sich zu sammeln und sich eventuell zu melden als erstes zum... steht Herr Dr. Seidler, Entschuldigung. Ich habe das nicht gesehen, ich hatte nur Herrn Haskamp im Blick. Herr Dr. Seidler, Sie haben das Wort.
Also, liebe Frau Ratsvorsitzende, Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns sicherlich einig darin.
Man versteht dich gar nicht.
Wir sind uns sicherlich einig darin, besser?
Ja.
Dass der Schutz unserer Kinder mit eines der höchsten Güter ist, die wir zu wahren haben, vor allem hier im Rahmen der derzeitigen Corona-Pandemielage. Und dazu müssen alle Möglichkeiten nach unserer Auffassung ergriffen werden, die dazu beitragen können, diesen Schutz auch zu gewährleisten. Ob die Luftreiniger dabei im Einzelfall 10%, 20% oder 80% dazu beitragen, ist völlig egal. Alles, was hilft, das hilft den Kindern. Das hilft den Kindern, nicht Träger dieses Virus zu werden. Das hilft den Kindern, auch früher in den Präsenzunterricht zurückkommen zu können. Und deswegen ist das eine Maßnahme, von der wir überzeugt sind, dass sie richtig ist, dass sie hier ergriffen werden sollte. Andere machen es uns vor, in der Marienheimschule zu Tausend wird das bereits mit Erfolg praktiziert. Dort gibt es entsprechende Geräte. Und letzte Woche bekam ich noch eine Pressemitteilung des Amtsgerichts in Osnabrück. Auch die Justizräume werden dort entsprechend mit diesen Luftfiltern, Raumluftfilteranlagen ausgestattet, um, wie der Herr Eilbrücker, stellvertretender Präsident, schreibt, alle Mitarbeiter und Mitarbeiter, als auch die Besucherinnen bestmöglich vor virushaltigen Partikeln zu schützen und Infektionen nach Möglichkeit vorzubeugen. Genau das sollten wir hier bei unseren Kindern auch tun. Ich habe vorhin einen Änderungsantrag auf den Tisch bekommen, über den ich etwas verwundert bin. Ich nehme deshalb dazu gleich hier Mitstellung. Wenn in Ziffer 1 gefordert wird, die Lüftungsmöglichkeiten in den Unterrichtsräumen zunächst zu prüfen, die bestehen, Sie wissen alle, jeder Klassenraum hat Fenster. Es gibt keine fensterlosen Klassenräume. Die kann man aufmachen. Da muss die Verwaltung nicht rumlaufen und etwas prüfen. Und unter 2 muss auch nicht groß sichergestellt werden, dass diese Räume gelüftet werden können. Die Fenster sind mobil, die sind zu öffnen. Sonst hätte das Bauamt was verkehrt gemacht oder die Abteilung für die Schulen. Denn wenn wir Schulen hätten, beziehungsweise Klassenräume hätten, wo die Fenster nicht aufgehen, das wäre sicherlich schlimm. Wir können unterstellen, dass die Fenster geöffnet werden können. Das braucht die Verwaltung auch nicht prüfen. Ziffer 3 ist im Prinzip das Gleiche, was wir auch fordern. Deswegen können Sie sich unserem Antrag eigentlich getrost anschließen. Wenn ich am Ende dann lese, dass erst das in den jeweiligen Fachausschüssen darzustellen ist, wenn das die Verwaltung erst alles prüfen soll und dann in die Ausschüsse gehen soll und dann der Rat darüber beschließen soll, dann haben wir November. Und bis dann die Geräte angeschafft werden sollen, stehen wir nächstes Jahr im Februar wieder hier. Wir haben hier eine Entscheidung zu treffen, die hat keine Zeit, um erst lange in Fachausschüssen diskutiert zu werden. Es gibt in der Politik durchaus Ereignisse, in denen sofort entschieden werden muss, wo nicht ein Jahr lang über Prüfungen von Verwaltungen und Diskussionen in Fachausschüssen erst noch was geprüft werden muss. Hier ist ein derartiger Fall, wo sofort nach unserer Auffassung heute entschieden werden muss, dass wir das so machen, wie es andere mit Erfolg bereits praktizieren. Ich darf Sie da bitten, dem Antrag zuzustimmen und Ihren Änderungsantrag zurückzunehmen. Danke.
Zeit ist auch um.
Frau Knabenschuh.
Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, ich bin fest davon überzeugt, dass alle hier bereit sind, alle möglichen Maßnahmen für den Erhalt der Gesundheit unserer Kinder zu ergreifen. Aber diese Maßnahmen müssen eben nicht nur möglich, sondern auch zielführend sein. Und um eine fachlich fundierte Entscheidung treffen zu können, halten wir es für notwendig, über entsprechende Maßnahmen im Fachausschuss zu beraten, sodass alle Argumente von Politik, Verwaltung und auch allen im Ausschuss Beteiligten gehört und betrachtet werden können. Das Thema ist deutlich zu vielschichtig, um hier im Rat als Fachdiskussion geführt zu werden. Was nun diese Eiligkeit betrifft, kann ich Ihnen versichern, dass die Verwaltung da schon ziemlich gut am Thema ist und vorbereitet ist auf unsere Diskussion im Schulausschuss. Im Übrigen haben wir einen ähnlichen Antrag vom Stadtelternrat dort auch vorliegen, sodass wir die gemeinsam beraten und beurteilen können. Deshalb unser Antrag zur Verweisung in den Schulausschuss. Dankeschön.
Frau Hamburger Dossreis.
Sehr geehrte Ratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte den Ball von Frau Knabenschuh gerne unterstützen oder aufnehmen. Wir unterstützen den Änderungsantrag der CDU und müssen den FDP-Antrag leider ablehnen. Den FDP-Antrag lehnen wir aus folgenden Gründen zurzeit ab, weil wir nicht etwas beschließen können, von deren Auswirkungen wir noch nicht überzeugt sind. Wir haben hier zwei Aussagen als ehrenamtliche Ratsmitglieder. Auf der einen Seite die verständlichen Forderungen des Schulelternrates, die sich für einen verbesserten Infektionsschutz für ihre Kinder im Präsenzunterricht einsetzen und mobile Luftreinigungsgeräte fordern. Und auf der anderen Seite die Aussagen der Verwaltung, deren Tenor es ist, dass die angeschafften Geräte in der Testung durchgefallen sind. Beim Niedersächsischen Gesundheitsamt bestehen erhebliche Zweifel, dass die meisten nicht begutachteten Studien, ob die jeweiligen theoretischen Ergebnisse mit mobilen Luftreinigungsgeräten tatsächlich einen relevanten Einfluss über die vorgeschriebene 2025 Lüftung hinaus im realen Schulalltag haben. Sie warnen vor einem falschen Sicherheitsgefühl. Abstand, Hygiene, Atemmasken und Lüften wissen wir alle seit einem Jahr ist unter Coronavirus unerlässlich. Ob die Luftreinigungsgeräte ein zusätzliches weiteres Instrument bei unzureichend belüfteten Räumen sein können, soll die Verwaltung nun mit auf den Weg nehmen. Lieber Schulelternrat, lassen Sie uns versuchen, eine gemeinsame Lösung in dieser Corona-Zeit zu finden. Ich bin guter Hoffnung, dass wir das schaffen, zumal wir auch die Verwaltung und im Betriebs- und Immobilienausschuss dazu aufgefordert haben, das Gespräch mit dem Schulelternrat zu führen, um einen Konsens herbeizuführen. Dankeschön.
Frau Schrangmann.
Frau Ratsvorsitzende, Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben im Rat in den letzten Wochen und Tagen fast täglich neue Informationen zum Infektionsschutz an Schulen erhalten. Zuletzt der gestern veröffentlichte Leitfaden, der unter Mitwirkung von 36 Fachgesellschaften, Medizinern, Bundeselternrat und mit Auswertung von 40 Studien entstand. Der nicht neue Kern der Empfehlung ist, um potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen, ist eine möglichst hohe Frischluftzufuhr. Dies kann am besten durch ordentliches Lüften erreicht werden. Technische Möglichkeiten wie mobile Luftreiniger, die Viren aus der Luft filtern, können ergänzend zum Einsatz kommen. Dies gilt insbesondere dort, wo keine konstant gute Durchlüftung sichergestellt werden kann. Genau das bedeutet auch unser Änderungsantrag von CDU, SPD und Grünen. Für uns alle ist diese Pandemie Neuland und auch ich werde mir nicht zuschreiben, hier eine Fachfrau zu sein. Aber diese Diskussion wollen wir im Schulausschuss weiterführen. Da sitzen diejenigen, die sich damit beschäftigen können und wollen. Und lieber Robert Seidler, der Schulausschuss dauert nicht mehr ganz so lange, der ist übermorgen. Wir müssen all diese Empfehlungen und Untersuchungen, die Stellungnahmen der Verwaltung, aber auch die 74 Seiten des Landeselternrates und Stadtelternrates auch in diesem Ausschuss berücksichtigen. Aber ich freue mich sehr, dass heute auch eine Entscheidung getroffen oder uns dargestellt worden ist, dass beim Impfen prioritär neben der Pflege aber auch demnächst sich andere Berufsgruppen berücksichtigt werden können. Also bei diesen Teststrategien, Entschuldigung, nicht beim Impfen. Und das ist aber auch die Frage, warum die Teststrategien und das Impfen auch nicht weiterhin in diese Berufsgruppen mit einbezogen werden bei Kitas und bei den Schulen. Wir sind uns doch alle einig, dass oberste Priorität die Wiedereröffnung der Schulen haben muss, um allen Kindern den gleichen Zugang zu Bildung zu garantieren. Gleichzeitig ist uns klar, dass nichts unversucht bleiben kann, um die Ansteckungsgefahr in Schulen, aber auch auf dem Weg dorthin zu verringern. Es geht natürlich uns allen um die Gesundheit der Kinder, ihrer Familien, die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer, von aber allen Berufsgruppen ebenso.
Frau Reicheneck.
Ja, sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lehnen den Änderungsantrag der drei großen Fraktionen ab und schließen uns dem Ursprungsantrag der FDP an. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt zum ersten Mal über dieses Thema diskutieren. Ich glaube, zu keinem Thema hat mich in den letzten Tagen eine größere Mailflut erreicht als zum Thema Luftfilteranlagen. Und vielleicht müssen wir einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass wir hier kommunal keine Mehrheit für die Anschaffung dieser Anlagen finden. Dann ist das eben so, aber dann ist das geklärt. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, warum diese Filteranlagen nicht schon lange von Landes- oder Bundesebene aus bezahlt werden. Und ich bin es ganz ehrlich gesagt leid, dass wir als kommunale MandatsträgerInnen wieder vor der Entscheidung stehen, ob wir uns die finanziell leisten können oder nicht. Denn dass Luftfilter ein Element in der Strategie im Kampf gegen Corona sind, das ist ja nun mal ganz klar. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Und wir wollen das auch überhaupt nicht ausspielen gegen andere Maßnahmen, wie das Lüften, wie das Tragen von Masken, wie die Stellwände etc. Das wird ja gerne mal gemacht. Das ist ja überhaupt nicht der Plan. Wir wollen da kein falsches Sicherheitsgefühl. Aber es kann doch nicht sein, dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen uns einfach egal ist und am Geld scheitert. Und genauso sieht es nämlich aus. Während die Bundes- und Landesregierung Millionen und Milliarden in Rettungspakete packen, wird hier nichts getan. Wir hätten vor Monaten schon eine Strategie entwickeln müssen, um die Schulen zu sicheren Orten zu machen. Da sind eben diese Luftfilter auch ein Element. Dann hätten unsere Kinder und Jugendlichen auch schon lange wieder in die Schulen gehen können, in geteilten Klassen mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Denn Schulen sind nicht nur Lehrorte oder Verwahranstalten, die sind auch ein soziales Netzwerk für die Kinder und Jugendlichen. Und die Auswirkungen, die jetzt seit einem Jahr Isolation diese Kinder treffen, das wird uns noch die nächsten Jahre beschäftigen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Und deswegen bin ich extrem frustriert darüber, dass wir hier diese Entscheidung treffen müssen und würde mir einfach wünschen, dass Land und Bund da mal aktiv werden. Und ich weiß, jetzt schütteln alle, die in der GroKo sind und auch die Grünen fröhlich mit dem Kopf. Aber ganz im Ernst, selbst wenn sich herausstellt, dass die Luftfilter nicht so erfolgreich sind, wie wir in den Studien vielleicht hoffen, was haben wir denn dann zu verlieren, außer ein paar Euro? Das ist mir ein Rätsel. Vielen Dank.
Dann habe ich jetzt auf der Liste Herrn Dr. Thiele.
Herr Bajus war
als. Prima, dann kommt als nächstes Herr Bajus.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich möchte vielleicht eine Sache ergänzen. Ich glaube, niemand hier nimmt das Kinderrecht auf Bildung nicht ernst und kämpft dafür und setzt sich dafür ein. Aber eine Sache müssen wir doch auch ganz klar sagen. Luftfilter oder Luftreinigungsmaschinen sind eine mögliche Antwort in besonderen Situationen. Es gibt nicht die eine Lösung, so einfach ist das nicht. Und das, was mich wirklich ärgert, und da bin ich dann doch bei Frau Reicheneck, das ist eine Landesaufgabe, das umzusetzen, auch für die Schulen. Wir haben diese Debatte an jeder Schule in diesem Land und in jeder Stadt. Aber es gibt keine Antwort. Wir müssen mehr testen, wir müssen mehr Technik einsetzen und wir müssen auch mehr Räume und Personal zur Verfügung stellen. Hier tut das Land deutlich zu wenig. Das können wir als Stadt nicht kompensieren. Wenn wir jetzt mit einer Teststrategie anfangen, finde ich das super, hat das Land schon vor 2 Monaten versprochen. Ich finde, das Kinderrecht auf Bildung sollte uns das wert sein, dass wir hier auch mal diese einvernehmliche Geschlossenheit, die wir eigentlich hier haben, auch mal gegenüber dem zuständigen Land signalisieren. Wer was für das Kinderrecht auf Bildung tun will, der sagt es auch mal dem Kultusminister und das in aller Offenheit und nicht nur versteckt im Verwaltungsausschuss. Vielen Dank.
Frau Meier zu Strohn.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Frau Reicheneck, was Sie da vorhin von sich gegeben haben, das war schon grenzwertig. Ich bin in Hannover im Kultusausschuss und glauben Sie mir, die Debatten, wie wir die Sicherheit unserer Kinder in den Schulen gewährleisten, in den Kitas, haben wir oft geführt. Und wenn es um das pieselige Geld gehen würde, würden wir das als Land auch schon zur Verfügung stellen. Ich sage Ihnen, nach wie vor gibt es überhaupt keine Sicherheit, welches Gerät denn wohl tatsächlich etwas definitiv bringen würde. Wir überlegen, was zu machen ist. Wir diskutieren es immer wieder neu. Es kommen täglich neue Hersteller auf den Markt. Und bevor wir hier unseren Kindern irgendeine Sicherheit vorgaukeln, weil wir Luftwäscher oder Luftreinigungsfilter anschaffen, so einfach ist die Welt hier nicht gestrickt. Und ich finde das nicht in Ordnung, was Sie da vorhin gesagt haben. Das Land Niedersachsen und CDU und SPD, man kann natürlich gut in Herrn Bajus Stelle, ist klar, wenn man in der Opposition ist, kann man fordern. Wir müssen handeln, agieren. Glauben Sie, auch in Hannover überlegen wir sehr genau, wie wir helfen können, um das Beste und die beste möglichste Sicherheit für unsere Kinder zu gewährleisten. Danke.
Dann, ja, jetzt, ich habe das im Blick, Herr Otte. Ich wollte das Wort an Herrn Griesert übergeben.
Ja, Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren, eigentlich wollte die Verwaltung auch nichts zu diesem Tagesordnungspunkt sagen, weil wir, glaube ich, schon häufiger mal informiert haben, wie unser Sachstand ist zu dem Thema Belüftungsanlagen, mobile Luftumwälzgeräte in Schulklassen. Das machen wir auch als Oberbürgermeister zusammen mit der Sozialministerin. Wir machen es aber auch mit den Fachbehörden. Wir erkundigen uns über die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir prüfen, was andere Städte machen, was Göttingen macht, was Münster macht. Wir erwägen ganz, ganz genau, ob es sinnvolle Maßnahmen oder Aktionismus ist. Und Herr Otte könnte jetzt unseren aktuellen Stand sagen. Und ich glaube, es ist dann aber wichtiger, dass wir es im Schulausschuss präsentieren. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Rahmen dafür. Ich hätte es auch nicht gesagt, wenn jetzt nicht eher das, ich will nicht sagen populistisch, das ist ziemlich schnell gesagt, tun wir, was wir machen können. Wir können auch was falsch tun, wenn wir sehr schnell was tun. Und da würde ich jetzt Herrn Otte mal bitten, wie unser Sachstand ist und was wir dann in Breite und Gänze aber im Schulausschuss berichten können.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns sehr intensiv mit den einzelnen Geräten befasst. Sie wissen das auch. Sie bekommen, wie Frau Reicheneck, aber wie auch alle anderen das gesagt haben, täglich Post, unter anderem von besorgten Eltern. Das nehmen wir natürlich sehr ernst, selbstverständlich. Und ständig bekommen wir neue Prospekte von Firmen, die ihre Produkte anbieten, die ihre Produkte auch teilweise testen lassen von unterschiedlichsten Hochschulen, teilweise von medizinischen Hochschulen, teilweise von technischen Hochschulen. Und wenn man sich da etwas genauer mit befasst, wird man feststellen, dass all diese Tests unterschiedliche Testarchitekturen haben. Das heißt, es gibt welche, die haben kleine Räume in kleinen Räumen getestet, andere haben in großen Räumen getestet, manche haben mit 6 Personen getestet, andere haben nur mit 3 Personen getestet im Raum. wobei es natürlich keine Personen sind, sondern Dummies und so weiter. Ich möchte ein Punkt ist mir wichtig. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir das im Schulausschuss ausführlich darlegen sollen. Auch die Differenzierung zwischen Lüftungsanlagen, Lüftungsgeräten mit Außenluftansaugung, reinen Luftreinigern, die nur als Umweltgerät funktionieren, dass wir differenzieren zwischen den Ansteckungsgefahren aus Aerosolen und den Ansteckungsgefahren aus Tröpfcheninfektion, denn diese Schutzschirme, die da auch gefordert wurden, die gehen nur gegen Tröpfcheninfektionen, währenddessen Luftreiniger, Lüftungsgeräte eben nicht gegen Tröpfcheninfektionen gehen und so weiter. Diese ganzen Differenzierungen, glaube ich, ist es wichtig, einmal ausführlich auf den Tisch zu bringen. Und von einem möchte ich bitte aber wirklich abraten. Also auch die Länder oder Kommunen, die Lüftreiniger bisher angeschafft haben keine Veränderung in der Strategie, ob die Schulen offen oder zu sind. Die Stadt Münster hat für die Räume Luftreiniger angeschafft, die nicht ausreichend über Fensterlüftung zu lüften sind. Und trotzdem hat die Stadt Münster derzeit keinen Präsenzunterricht. Die Geräte stehen in den Schulen und wir haben keinen Präsenzunterricht. Und ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. Wir werden nicht in eine Situation kommen, dass wir hinterher sagen, die Städte, die in bestimmten Räumen Luftreiniger haben oder Lüftungsgeräte haben, können zum Präsenzunterricht zurückkehren. Welches Chaos wollen wir denn an dieser Stelle produzieren bei der heterogenen Situation in den Schulen mit den Räumen, teilweise Lüftungsanlagen, teilweise nicht und so weiter. Und der letzte Punkt ist, ich glaube, es bedarf entweder einer landes- oder bundesweiten Entscheidung dazu. Denn die Tests, die diese Gerätehersteller derzeit durchführen, sind von ihnen beauftragte Tests. Ich will die nicht niedermachen oder in Abrede stellen. Aber, wie ich schon sagte, es sind unterschiedliche Kriterien, die angesetzt werden. Und es muss doch hinterher so sein, dass das Land oder der Bund bestimmte Grundvoraussetzungen festlegt, die die Geräte haben sollen. Wir sprechen in den ganzen Diskussionen immer über zwei Arten von Filtertechniken, die da sind, die zwar keine Riesenunterschiede machen, aber sie machen einen Unterschied. Manche saugen unten an, andere saugen oben an. Welche Dinge, welche Kriterien dort in der Ausschreibung hinterher auftauchen müssen, die wir ja dann durchführen müssen, müssen vorher festgelegt sein. Und sie sollten so sein, dass das Land es hinterher auch akzeptiert. Denn es nützt ja nichts, wenn wir dann Geräte da drin stehen haben. Das Land setzt aber für die Freigabe dieser Schule für den Präsenzunterricht andere Kriterien fest. Also das muss vorher feststehen. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass das Land hier handeln muss.
Danke für diese Einlassung, Herr Otte. Dann sage ich mal einmal, wie es auf der Liste weitergeht. Wir haben jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Elmers, Herrn Thiele und abschließend für den Antragsteller Herrn Seidler. Aber ich muss, sehe ich gerade, noch eine weitere Wortmeldung aufnehmen, Herr Mierke. Herr Dr. Lübbe, genau. Mhm. Aber erst ist Herr Elmers. Alles klar. Gibt es weitere Wortmeldungen, damit ich einen Überblick habe? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich jetzt Herrn Elmers, Herrn Dr. Lübbe, Herrn Dr. Thiele und abschließend dann ohne Dr. Herrn Seidler.
Ja, also ich prognostiziere einfach mal, dass wir diese gleiche Diskussion in der dritten Welle nochmal führen werden. Dann werden wieder sagen, wir hätten was tun müssen und alle werden sagen, ja, hätten wir damals mal richtige Testergebnisse gehabt, hätten wir alle schon was damals entschieden. Das ist echt blöde, dass wir hier nicht zum Potte kommen heute. Das einzige Konzept, was uns die Schulregierung anbietet, ist Lüften. Für alles andere wird was ausgearbeitet. Nur die Schule, die kommt so hinten dran. Es gab ja in Osnabrück schon Corona-Fälle von Lehrerinnen oder in Schulen. Ich kann Ihnen das sagen, als Familienvater von Grundschülern. Da bricht das ganze Netzwerk zusammen, wenn die Kinder dann plötzlich zu Hause sind. Und wenn wir durch den Ankauf von diesen Lüftern einen Corona-Fall, den wir wahrscheinlich nicht nachweisen können, verhindern, helfen wir den Familien in Osnabrück entscheidend. Deswegen bitte ich nochmal an alle Ratsmitglieder, denken Sie an Ihre Familien. Sie müssen das später auch den Leuten verkaufen, warum Sie keine Lüfter gekauft haben. Es geht darum, man kann natürlich noch Evaluation auswarten und irgendwann Ergebnisse abwarten, aber wenn wir jetzt durch diesen Kauf der Stellwände und der Lüfter einen Corona-Fall verhindern können in den Schulen, helfen wir den Familien. Vielen Dank.
Herr Dr. Lübbe.
Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, wir müssen uns hier auch sehr stark sachlich orientieren. Es ist eine sehr hohe Geldausgabe und da muss ich Herrn Otte zugeben, sehr viele Player, die da was verkaufen wollen, haben sich vorgestellt. Interessanterweise auch Firmen aus dem südeuropäischen Raum, wo ja gut gelüftet werden kann. Und da habe ich einmal bei einer spanischen Firma nachgefragt und die hat gesagt, auf dem spanischen Markt werden wir das nicht los, da kann gelüftet werden. Und das fand ich auch sehr interessant. Also das ist eine Marketinginitiative, die wir haben. Es gibt inzwischen mehr medizinische Veröffentlichungen als kommunalrechtliche oder aus Kommunalparlamenten. Und der Trend ist so, dass diese Anlagen in keinster Weise mithalten können mit dem Öffnen der Fenster. Gleichzeitig haben wir unstrittig kaum Präsenzunterricht. Das heißt, die Geräte stehen da rum. Also es gibt sehr viele Gründe, die gegen einen Aktionismus sprechen. Und ich finde es sehr gut, wenn eine sachgerechte Erörterung im Schulausschuss, der ja auch sehr schnell tagt, stattfindet, um sich hierüber Gedanken zu machen. Also es ist sehr viel Sachlichkeit gefragt. Und auch wenn man sagt, bei solchen Krankheiten darf Geld keine Rolle spielen, in diesem Fall ist eine wirtschaftliche Betrachtung angesichts dessen, was wir wissen, sinnvoll. Und zwar sehr sinnvoll. Vielen Dank.
Herr Dr. Thiele.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir erinnern uns, vor einem Jahr kam Herr Spahn in die Medien und hat uns gesagt, wir sind gut vorbereitet. Das hat sich ja bewahrheitet, wie wir jetzt alle merken, wie gut wir vorbereitet waren. Die Verwaltung hat daraufhin auch dank Frau Pötter natürlich einen guten Job versucht zu machen. Sie haben gekauft, 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 was zu kaufen war. Angefangen von den Masken, aufgehört bei den Desinfektionsmitteln. Teilweise sitzen wir jetzt auch auf relativ teuren Sachen noch, aber das ist egal. Man hat den Markt komplett leergefegt und damit die Situation sehr teuer gemacht. Dann müssen wir uns noch angucken, seit 30 Jahren machen wir mindestens eine verkehrte Schulpolitik. Unsere Klassen sind viel zu groß, unsere Schulräume sind dafür zu klein und es zeigt sich eigentlich wieder mal hier, es soll wieder gespart werden. Hat Herr Lübbe ja gerade gesagt, das war seine Einlassung als erster Fraktionsvorsitzender dieser neuen Truppe. Ganz ehrlich, finde ich schwach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier ein Problem aufgezeigt, dass es eben schwer lüftbare Räume gibt. Die gibt es, das sind meist Fachräume. Und diese Fachräume brauchen selbstverständlich eine vernünftige Klärung der Situation und der Luft. Und das werden wir mit Lüften hinbekommen. Zusätzlich aber natürlich mit entsprechenden Raumluftfiltern.
Herr Dr. Thiele, die Redezeit ist
gleich zu Ende, ist mir schon klar. Jetzt will ich Ihnen aber noch mal eins sagen. Es gibt eine Bundeswehrhochschule, die sich nur mit Aerosolen beschäftigt. Und genau die haben das vorgeschlagen. Und wir haben das schon im Oktober eingebracht. Hallo, das ist Oktober. Wir sind jetzt im Februar. Bitte, wir wollen noch weiter warten. Holen Sie sich noch neue Expertise, ist klasse. Die Leute freuen sich darüber. Danke.
Und abschließend für den Antragsteller Herr Seidler.
Werte Frau Ratsvorsitzende, Herr Beobachter, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frischluftzufuhrfrage stellt sich hier nicht. Sicherlich ist Frischluft und Lüften das Sinnvollste, was wir hier machen können. Aber wir haben Februar. Zurzeit kann man großartig während des Unterrichts nicht lüften, wenn man einen Präsenzunterricht möglichst bald, vielleicht im März, wieder einführen möchte. Wir haben auch keine Zeit bis dahin dann zu warten, weil solche Geräte müssten dann ja auch noch ausgeschrieben, bestellt werden etc. Wenn wir warten wollen, wie gerade gesagt wurde, bis das Land mal Entscheidungen getroffen hat. Erinnern wir uns mal daran, wie lange der Digitalpakt gedauert hat, von der Beschlusslage über die Länder, über monatelange Besprechungen etc. etc., bis dann mal irgendwann das Ganze umgesetzt wurde und ein Jahr später die ersten Geräte eingetroffen sind. Wir haben hier zugunsten unserer Kinder und zum Schutz unserer Kinder nicht ein Jahr lang Zeit oder auch nicht 6 Monate Zeit, um hier weiter zu warten und die Sache in Ausschüssen weiter zu diskutieren. Die Geräte stehen also nicht herum, sondern sie werden demnächst für den Präsenzunterricht benötigt, weil sie müssen eine Vorlaufzeit einkalkulieren, bis die Geräte mal bestellt sind. Und liebe Birgit Strangmann, mir ist bekannt, dass am Donnerstag die Schulausschusssitzung ist. Nehmen Sie die Argumente bitte alle in die Sitzung mit, weil ich an dem Tag beruflich beim Landgericht in Frankfurt-Oder bin und daran nicht teilnehmen kann. Danke.
Gut, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Somit können wir zur Abstimmung kommen und ich lasse über den Änderungsantrag 6.1.1 abstimmen und bitte um das Handzeichen, wer diesem Änderungsantrag zustimmt. Das ist die CDU, der Oberbürgermeister. Das ist die SPD, die Grünen, UWG-Gruppe, UWG-UFO-Bus-Gruppe. Danke. Ich glaube, ich habe niemanden vergessen. Gegenstimmen? FDP, der Pirat
und die Linke.
Und die Linke. Enthaltungen? Keine. Damit ist es mehrheitlich beschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6.3, ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Auch hierzu liegen zwei Änderungsanträge vor, einmal ein Änderungsantrag der FDP und einmal ein Änderungsantrag der Gruppe UWG UFO Bus.
Ich habe Wortmeldung. Ja.
Fangen wir an mit Herr Bajus. Das sollte schon ein Aufruf sein, Herr Bajus. Entschuldigung.
Ja.
Alles gut.
Sie sind noch beschäftigt.
Das geht auch nicht von Ihrer Zeit ab.
Nee, die fängt jetzt erst an.
Danke, Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Der Rat steht im Wort. Wollen wir Profifußball in dieser Stadt? Helfen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten? Sind wir verlässliche Partner bei Finanzierung und Planung? Und der Rat hat sich hier deutlich entschieden, in mehrfacher Hinsicht schon, was den VfL Osnabrück angeht. Und der Rat hat vor etwa anderthalb Jahren gesagt, ja, wir wollen gucken, ob wir das Nachwuchs- und Trainingsleistungszentrum nicht an der Nahtgradlage unterbringen können. Ausdrücklich sei es an dieser Stelle nochmal, das fanden auch wir sympathisch, gleich in der Nähe da, wo das Herz schlägt, neben der Bremer Brücke, das zu realisieren. Doch vor nicht mal einem Jahr, etwa am 24. April 2020, konnten wir dann in der Notz nachlesen, dass sowohl die VfL-Spitze, der Geschäftsführer Wehland und der Präsident Herr Hülsmann, als auch unser Finanzvorstand Herr Philipp, den Limberg als Alternative ins Spiel gebracht haben, weil es hatten sich zwei Dinge geändert. Da war auf einmal eine Becksteinfledermaus und damit eine seltene und höchst geschützte Art aufgetaucht und hat die Planung schwierig gemacht. Darüber hinaus sind finanzielle Aspekte ausdrücklich von Herrn Philipp angesprochen worden. Danach wurden, also in diesem Zusammenhang wurden zwar trotzdem Fakten geschaffen und aus unserer Sicht eine zumindest rechtlich fragwürdige, wenn nicht illegale Rodung auf der Waldfläche, auf dem KME-Gelände vorgenommen, aber nun ja. Seitdem wackeln die Planungen, muss man ja nur ehrlicherweise sagen, weil wer sich mit Naturschutz auskennt, der weiß, das ist, wenn es eine streng geschützte Art ist, rechtlich am Ende schwierig, vor allen Dingen dann, wenn ich Alternativen habe. Und dazu hat sich ja nun Verantwortliche in dieser Stadt bereits bekannt, ja, es gibt Alternativen. Und deswegen haben wir schon seit Monaten, aber jetzt hier auch nochmal für den Rat deutlich gesagt, wollen wir das, was Herr Schmedes angemahnt hat, als er am 29. Januar in der Notz erklärt hat, eine Lösung in Kauf zu nehmen, die unser Problem nicht nachhaltig löst, ist für uns keine Option. Was meint Herr Schmedes damit? Herr Schmedes, für diejenigen, die sich mit dem VfL nicht so auskennen, das ist der Mastermind, der Sportdirektor hinter dem sportlichen Erfolg des VfL in den letzten Jahren. Herr Schmedes will damit zum Ausdruck bringen, einen Kompromiss, der weder der Fledermaus noch dem VfL hilft, der ist keine Lösung, das ist ein Problem und genau das verstehen wir doch jetzt. Die Fledermaus wird leiden oder der VfL oder schlimmstenfalls beide. Und was noch dazu kommt, wir haben haufenweise rechtliche Risiken. Der NABU hat ja bereits erklärt, dass er klagen wird. Das heißt, irgendwie, irgendwo, irgendwann, das ist im Moment die Zusage, die die Verwaltungsspitze hier geben kann. Und ich finde, es ist Zeit, dass der Rat hier nachsteuert. Der VfL hat Verlässlichkeit verdient, gerade jetzt in der Zeit, wo es sportlich schwierig ist. Und es ist wirklich diplomatische Zurückhaltung von Herrn Schmedes, dass er nicht in diesem Zusammenhang die schwierigen Trainingsverhältnisse nochmal angesprochen hat. Wir bringen im Übrigen hier auch nochmal einen anderen Aspekt rein mit dem VfB Schinkel, der auch in seinen Anlagen dringenden Sanierungsbedarf hat. Könnten sich hier Synergien ergeben? Wir haben erste Gespräche mit dem VfB geführt. Da hat man natürlich Interesse, dass die eigenen Probleme gelöst werden. Und vielleicht kann man hier zu einer gemeinsamen Lösung kommen, sodass eine gemeinsame Zwischenlösung erstmal auch für den VfL auf dem Gelände des VfB möglich ist und man dann da am Limberg unterwegs ist. Und meine Damen und Herren, wenn man das politisch will, dann kann man das auch durchsetzen. Und dann kommt es am Ende auch nicht darauf an, ob wir 4 Hektar Gewerbefläche für die wichtigste Marke, die diese Region übrigens auch ökonomisch hat, zur Verfügung stellen will oder nicht, dann muss man das einfach machen. Und dann werden wir 4 Hektar Gewerbefläche hier in der Region oder auch in der Stadt mit Sicherheit an anderer Stelle wiederfinden. Das ist alleine eine Frage, wie man sich entscheidet. Will man Ökodumping, wieder die Natur oder will man Dumping, wieder den VfL oder will man seine Versprechen einhalten? Die Grünen stehen zu ihrem Wort, auch an dieser Stelle. Und ich danke schon mal allen, die bereit sind, diesen Antrag hier zu unterstützen. Und ich kann Sie nur auffordern, entscheiden Sie sich heute. Suchen Sie mit uns die Entscheidung, auch in sportlicher Hinsicht. Vielen Dank.
Herr Oberbürgermeister Griesert.
Eigentlich wollte ich mich nicht an dieser Stelle melden, aber nun sind Begriffe gefallen, wenn der Rat das will, dann schaffen wir das. Ökodumping, sind viele, viele Begriffe gefallen, wo man vielleicht mal ein paar Fakten realisieren muss. Lieber Herr Bajus, vor einer Woche hatten wir ein Gespräch mit Herrn Schmedes, mit dem VfL, mit dem Planer, mit den Gutachtern. Sie haben gestern alle ein dickes Papier bekommen, wo die Wirtschaftsförderung und auch die OBG noch mal dargelegt haben, wie das Planungsrecht am Limberg ist und dass es dort nicht nur dann darum geht, einmal so einen politischen Beschluss zu fassen, sondern dass es darum geht, einen B-Plan zu ändern mit Auswirkungen vielleicht auch auf die Wohnnachbarschaft, wenn dort Sportbetrieb am Wochenende ist und wir ja alle die Sensibilität der westlich angrenzenden Wohngebiete schon aus den Zeiten noch kennen, wo mal eine Brecheranlage auf diesem Gebiet errichtet werden sollte und Schallemissionen am Samstag und am Sonntag sind nicht vom Tisch zu wischen, ebenso nicht vom Tisch zu wischen, lieber Herr Bajus, wenn Sie einfach mal zuhören, dann erweitert beim Zuhören erweitert sich dann auch die Kenntnis vielleicht über die Sachverhalte, dass das Gelände so topografisch bewegt ist, dass Sie gar nicht die Trainingsplätze so anlegen können, ohne erheblichen Aufwand zu machen, gerade in einem Gebiet, wo Stollen zu verfüllen sind. Und wenn es dann auch in dem Papier steht, dass man dann Fördermittel verliert in einem nicht unerheblichen Umfang, dann sollte man das auch akzeptieren. Da kann der Rat nicht einfach mal so machen, wenn wir wollen, dann tun wir. Dann sind wir da sicherlich auch eine saubere Abwägung angewiesen. Aber jetzt ganz konkret zu dem Gespräch, was wir vor einer Woche mit dem von Ihnen zitierten Sportdirektor, den wir alle sehr schätzen, gehabt haben. Und festzuhalten ist, auf diesem Gelände von KME ist die Genehmigungsfähigkeit nach dem Artenschutz, nach den jetzigen Unterlagen, die der VfL modifiziert hat, mit zwei Plätzen, mit einem Funktionsgebäude gegeben. Aus artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ist das kein Problem. Die Belichtung, der Schall, alles, was dort den besonders streng geschützten Arten zu schulden ist, wird erfüllt. Der Bauantrag ist in Vorbereitung. Das heißt, da könnte sehr, sehr schnell die Baugenehmigung mit inklusive einer Waldumwandlung erteilt werden. Viel, viel schneller als ein Änderungsverfahren für einen Bebauungsplan am Limberg, wo Sie wissen, dass in den Papieren steht, dass die Erschließung erst so weit gediehen sein wird, dass man 2024 dort anfangen kann. Das andere könnte möglicherweise noch in diesem Jahr sein. Das sind die Fakten, die Sie nennen sollten und nicht von Ökodumping sprechen auf einer Fläche, die sofort bebaut werden könnte, wenn die Baugenehmigung erteilt werden ist. Das sollten Sie nur wissen. Das sollte die Öffentlichkeit auch wissen. Nicht, dass Sie immer wieder Begriffe hier einführen, die längst überholt sind und möglicherweise nur eins zur Folge haben, sich es nicht mit den VfL-Anhängern zu verderben und gleichzeitig so zu tun, als wenn Sie einen Bereich schützen wollen, der überhaupt nicht schützenswert ist. Dort ist diese Baugenehmigung sofort zu erteilen.
Herr Dr. Thiele.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Märchenstunde ist eröffnet. Es ist anscheinend so, der VfL kann irgendwie machen, was er will, er wird immer protegiert. Ich sage Ihnen, der VfL trainiert und ist in die zweite Bundesliga gekommen, indem er an der Illershöhe trainiert hat. Das war mitten in einem Wohngebiet. Auch das ging. Also, und deswegen sind die in die zweite Bundesliga gekommen. Wo sie jetzt hingehen, wissen wir ja nicht, aber auch die Trainingsmöglichkeiten müssen so schlecht nicht gewesen sein. Sonst wäre man ja möglicherweise da gar nicht hingekommen. Deswegen nochmal, wir müssen uns endlich wehren gegen diese Dominanz vom Deutschen Fußballbund. Dieser Deutsche Fußballbund macht nämlich genau das. Er macht die kleinen Vereine kaputt. Er macht nur die großen Vereine groß. Und das müssen wir doch endlich stoppen. In Bremen hat man es begriffen. Ich hoffe, in vielen anderen Kommunen wird man es auch begreifen. Wir können doch nicht Steigbügelhalter sein für Leute, die hier versuchen, eigentlich nur ein kleines Klientel zu bedienen, nämlich die, die superreich werden am Sport, am Fußball, sondern wir müssen doch endlich dazu kommen, dass es wirklich diese Art von Breitensport auch wirklich breitensportmäßig dann gefördert wird. Wenn so viel Geld im Umlauf ist, muss es doch wohl zurückgespiegelt werden in die Gesellschaft. Da kann es doch nicht bei einzelnen Leuten und bei einzelnen Vereinen hängen bleiben. Deswegen ist es doch wohl so, dass der Deutsche Fußballbund endlich aufgefordert werden muss, diese Dinge auch selber zu regeln. Das machen andere auch, die selbstständig und mit nicht öffentlichen Mitteln so etwas machen. Und deswegen sage ich Ihnen nochmal, unser Antrag ist der einzig richtige. Meine Stimme ist so gewaltig nicht. Deswegen ist es eben auch richtig, dass wir endlich auffordern, den Deutschen Fußballbund diese Dinge so zu regeln, wie sie sich zu regeln gehören. Wir müssen nicht uns überlegen, wie diese Situation zu bewältigen ist. Auch etwas müssen wir auch mal überlegen. Es gibt die Situation, dass Lotte nicht mehr so gut ist, klar, aber wir haben eine starke Fußballregion hier in Osnabrück, um Osnabrück, in Überniedersachsen, in Nordrhein-Westfalen. Wieso kann man so etwas dann nicht gemeinsam planen und gemeinsam machen? Der Deutsche Fußballbund ist doch wohl aufgerufen, nicht wir. Wir tun immer so, guckt immer schön unsere kleine gemeinsame Grenze an und wir sind Osnabrück und alles andere drumherum interessiert uns nicht. Das ist genau falsch. So kann eigentlich Breitensport eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Ich sage Ihnen nochmal, stimmen Sie für unseren Antrag. Das ist die einzig wahre Möglichkeit, um endlich mal Fahne hochzuziehen und zu zeigen, wir lassen das als Kommunen nicht mehr mit uns machen. Ich könnte noch viel mehr erzählen, ich habe aber zu kurze Zeit. Dafür hat man ja auch gesorgt, dass man die einzige Opposition hier in der Stadt...
So ist es, Herr Dr. Thiele, die Redezeit ist abgelaufen.
Die Linken sind auch Opposition, die werden auch immer beschnitten mit der Zeit. Also wer noch weiter Interesse hat, sich darüber mit mir zu unterhalten und im öffentlichen Bereich darüber nachzudenken, wie man das richtig macht, kann mich gerne ansprechen. Danke.
Dann haben wir jetzt Herrn Mirke.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Antrag der Grünen ist zielführend. Er ist insofern zielführend, als dass letztendlich man sich doch wirklich die Frage stellen muss, was ist gut für das Leistungszentrum, was ist gut für die Stadt. Und in Abwägung dieser Problematiken ist der Limberg die einzige vernünftige Stelle, an der dieses Leistungszentrum kommen kann. Der Ankauf war schon ein Fehler gewesen. Lassen Sie uns nicht den zweiten Fehler machen, letztendlich dort das weiter durchzudrücken. Es gibt da diesen Ausspruch, lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Und das, denke ich mir, würde auch sicherlich bei der Vereinsführung des VfL auf fruchtbarem Boden kommen. Noch dazu, es ist hier ganz deutlich ausgeführt worden, welche Vorteile das den Breitensport, dem VfB Schinkel beziehungsweise auch anderen Vereinen dann bringen wird. Und dort das Geld zu investieren, ist ein gut angelegtes Geld. Die 4 Hektar, von der die WFO spricht, ist Gewerbefläche, die man sicherlich gerne gebrauchen kann. Aber das ist eine zukunftsweisende Entscheidung. Und da bin ich der festen Meinung, dass hier in diesem Bereich dieses Leistungszentrum angebracht ist. Die Fläche steht zur Verfügung. Die maroden Einrichtungen des VfB müssen sowieso saniert werden. Und in diesem Kontext gemeinsam können da was gemacht werden. Dass der B-Plan geändert werden muss, das ist sicherlich richtig. Aber eine Brecheanlage mit einem Sportbetrieb zu vergleichen, das ist schon sehr, sehr weit hergezogen und entbehrt aus meiner Sicht also jeglicher Grundlage. Es geht also um eine grundsätzliche Entscheidung, die wir als UWG-UFO-Busgruppe mit einem zusätzlichen Änderungsantrag ja noch erweitert haben. Wir hätten ganz gerne gewusst, was für Kosten dabei rauskommen. Insofern denke ich mir, würden wir auch einen breiten Konsens finden mit allen denjenigen, die auch am Limberg diese Trainingsstätte für richtig erachten. Und insofern bitte ich darum, unserem Änderungsantrag entsprechend zu unterstützen. Schönen Dank.
Herr Dr. Brickwede.
Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Märchenstunde begann schon damit, dass Herr Bajos den Eindruck erweckt hat, Herr Hülsmann, Herr Schmedes und Herr Philipp seien dafür, das Trainingszentrum auf dem Limberg zu errichten. Glatte Unwahrheit. Nichts davon ist wahr. Ich möchte zu Beginn sagen, wir haben hier mehrere positive Ziele für unsere Stadt zu verfolgen und abzuwägen, wie wir das zusammen auf eine Reihe bekommen. Die zusätzlichen Arbeitsplätze, die auf dem Limberg möglich sind, der Schutz der Natur und die Zukunft des VfL. Alles sind positive Ziele. Und im Gegensatz zu Thomas Thiele sage ich, wir können den DFB hier im Rat nicht ändern. Aber wir können hier als Rat für Baugenehmigungen und Bebauungspläne grünes Licht geben. Und insoweit müssen wir hier konkret handeln. Und es wird hier einen Bauantrag geben, der beschieden werden muss. Der Antrag der Grünen ist ein reiner Schaufensterantrag, denn die Entscheidungen sind ja faktisch hier längst auf den Weg gebracht. Der VfL braucht schnell ein Trainingszentrum. Das geht nur auf dem KME-Gelände an der Gartlage, denn dort gibt es Baurecht. Auf dem Limberg haben wir ein solches Baurecht nicht. Hinzu kommt aber, dass es faktisch gar nicht möglich ist, in den nächsten Jahren auf dem Limberg ein Trainingszentrum des VfL zu errichten, weil wir wissen, alle Mitglieder zum Beispiel des Aufsichtsrates der OBG wissen das, aber inzwischen wissen es auch alle Ratsmitglieder, dass die Jahre 21, 22, 23 auf dem Limberg gebraucht werden für Abbrucharbeiten, Erschließungsarbeiten und erst ab 2024 dort überhaupt etwas Neues entstehen kann. Die Behauptungen in der Begründung des Grünen-Antrags sind glasklar falsch. Weder gibt es am Limberg, ich zitiere, hinreichend ungenutzte Flächen, Anführungszeichen, Ende, noch können sie, Anführungszeichen, in kurzer Zeit für den VfL nutzbar gemacht werden. Ich begründete eben, warum das nicht geht. Diese Aussagen in der Begründung sind einfach sachlich falsch. Der Limberg ist für die wirtschaftliche Entwicklung Osnabrücks von zentraler Bedeutung. Aufgrund eines eingeschränkten Gewerbeflächenangebots bisher hat sich unsere Wirtschaft nicht so dynamisch entwickeln können wie in unserem Umland. Folge ist eine erhöhte Auspendlerzahl mit entsprechend negativer Umweltbelastung. Die WFO hat für den Limberg ein zukunftsfähiges Konzept erarbeitet und bietet mit diesem Smart Business Park die Chance für 1.700 bis 3.000 moderne, zukunftsfähige Arbeitsplätze. Das dürfen wir nicht gefährden. Mit einer Annahme des Grünen-Antrages würden wir Osnabrücker Unternehmen an Erweiterungen hindern, Neuansiedlungen von Betrieben verhindern und die Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze beeinträchtigen. Deswegen müssen wir Güterabwägungen vornehmen, sowohl auf dem KME-Gelände als auch auf den Nachbargrundstücken. Dabei wird der Naturschutz angemessen berücksichtigt werden, denn wir wollen ja gerade auch die Nachbarflächen ökologisch aufwerten. Naturschutz ist wichtig, Arbeitsplätze sind wichtig, der VfL ist wichtig. Wir werden einen guten und ausgewogenen Kompromiss finden. Und zum Schluss noch ein Wort. Die Verwaltung hat uns jetzt gerade darauf hingewiesen, dass der Bau eines Trainingszentrums für den VfL Osnabrück am Limberg Auswirkungen auf den Anteil der förderfähigen Gebäudeabbrüche und der förderfähigen Abbrüche von Straßenflächen hätte. Circa 1,64 Millionen Euro der Kosten könnten dann nicht mit Städtebauförderungsmitteln finanziert werden. Auch das sollte in Überlegung Einfluss haben. Herzlichen Dank.
Herr Henning.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Ratsvorsitzende, lieber Volker Bajus. Ja, die SPD-Fraktion steht zum Profi-Standort hier in Osnabrück, zum Profifußball hier in Osnabrück. Osnabrück ist der VfL-Standort, das soll er auch bleiben, um deine Frage glasklar zu beantworten. Ich glaube nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, es hat mit Ökodumping nun überhaupt nichts zu tun. Diese Fläche, über die wir da reden, ist eine ehemalige Industriefläche, die für eine Erweiterung der Firma KME zur Verfügung gestanden hätte. In besten Zeiten 7.000 Arbeitsplätze. Ich frage mich eigentlich, was ihr gemacht hättet, wenn KME sich dort hätte erweitern wollen. Die nächste Frage, die wir klären müssen, und das hat der Oberbürgermeister aus meiner Sicht völlig zu Recht dargestellt, dass wir diese artenschutzrechtliche Frage, und ich sag's nochmal, es ist keine Klimaschutzfrage. Wir werden dort eine Rasenfläche realisieren, wir werden dort ein Jugendleistungszentrum realisieren, wir werden dort Trainingsplätze machen. Und Herr Barjo, Sie werden mir nicht erzählen wollen, dass ein Fußballplatz, der einen Rasenplatz darstellt, in irgendeiner Form in der Gartlage klimatologische Auswirkungen hätte. Das nehme ich Ihnen nicht ab, das nehmen Ihnen auch die Gutachter und übrigens auch die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt nicht ab. Wo Sie recht haben, es ist ein artenschutzrechtliches Problem. Dieses artenschutzrechtliche Problem, also Stichwort Bechsteinfledermaus, ist die Verwaltung dran. Sie muss das klären. Der Oberbürgermeister hat sich gerade klar positioniert, dass das geht. Und im Übrigen sage ich mal aus Sicht des VfL, euer erster Satz heißt ja, dass ihr zusammen mit dem VfL darüber nachdenken wollt, wo der VfL denn sonst hingeht. Dann macht ihr mal wieder die Rechnung ohne den Wirt. Denn der VfL will gar nicht zum Limberg. Der VfL will in die Nähe der Bremer Brücke. Und ich sage, wir als SPD-Fraktion wollen das auch, weil wir nämlich die Bremer Brücke erhalten wollen. Wir wollen auch in der Gartlage kein neues Stadion bauen, sondern es geht ausschließlich um dieses Trainings- und Leistungszentrum in der Gartlage. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit Ökodumping zu tun. Herr Oberbürgermeister, ich nehme Sie dann auch am Ende beim Wort, dass das richtig ist, was Sie uns gesagt haben, dass nämlich das alles in Einklang steht mit den artenschutzrechtlichen Belangen, dass man also die Fledermaus und diese Flächen hier für den VfL ebenso positiv entwickeln kann, wie wir das ja beide auch offensichtlich wollen. Im Übrigen, meine Damen und Herren, ich finde es ein bisschen witzig. Also ich bin, glaube ich, unverdächtig, was den VfL angeht. Ich habe ein langes Interview zum VfL gegeben und habe mich ganz klar zum VfL bekannt. Aber ausgerechnet am Limberg den VfL ansiedeln zu wollen, hilft dem VfL in keinster Weise. Wir haben jetzt Baurecht auf der KME-Fläche, wenn die Fledermausproblematik in den Griff zu kriegen ist. Klagen gibt es übrigens auch beim Limberg von Anwohnern, wenn du da eine Sportanlage errichtest. Klagen können kein Argument sein, um da nicht hinzugehen. Im Übrigen wundere ich mich, am Limberg würden wir, wenn wir alle Probleme, die der Limberg mit sich bringt, im Rahmen einer Bebauungsplanänderung lösen wollen, dann dauert das noch mindestens bis Ende 2024, vielleicht sogar 2025. Das hilft dem VfL überhaupt nicht. Und lieber Thomas Thiele, um dich auch mal anzusprechen, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in die zweite Bundesliga die Tabelle angeguckt hast, aber jedenfalls die Trainingsbedingungen, wo ist er überhaupt? Ich sehe ihn gar nicht. Hallo Thomas. Diese Trainingsbedingungen, die da jetzt haben an der Illushöhe, die gehen in der zweiten Bundesliga schlicht nicht. Und wir können froh sein, dass die noch in der zweiten Bundesliga überhaupt sind. Wir müssen also alles dafür tun, dass diese zweite Bundesliga eben auch erhalten bleibt. Übrigens auch als Image- und Werbefaktor für die Stadt Osnabrück. Und ich brauche nicht auch erst auf das Universitätsgutachten verweisen, was vor gar nicht allzu langer Zeit hier mal aufgelegt worden ist. 13 Millionen Bruttowertschöpfung durch den VfL, alleine durch die Fans, was die hier in der Stadt lassen. Deswegen, lieber Thomas, nimm es mal ernst. Der VfL ist kein Kostenträger, sondern der VfL bringt Geld in die Stadtkasse am Ende über Steuereinnahmen und insbesondere über Einnahmen für die gebeutelte Gastronomie, die jetzt gerade in Corona-Zeiten wirklich das Nachsehen hat. Aber, mein lieber Volker Beyer, auch dich nochmal direkt anzusprechen. Ich wundere mich, dass ihr das Schreiben der Wirtschaftsförderung überhaupt nicht zur Kenntnis nehmt. Wir haben hier lange und breit ein Schreiben bekommen, was die Wirtschaftsförderung dort am Limberg ansiedeln will. Da geht es um den Limberg-Park und da sage ich dir auch als VfLer, es schließt sich für mich der Kreis, ich bin für den VfL, ich will den Profistandort hier stärken, ich will ihn einmal in der Gartlage stärken, aber den Limberg für den VfL herzugeben und damit auf den Smart Business Park zu verzichten, wäre schlimm aus meiner Sicht. Ich sage ganz deutlich, wir leben in Corona-Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr mal draußen mit den Leuten redet, die haben Existenzängste. Und wenn wir hier die Möglichkeit haben, bis zu 3000 Arbeitsplätze in dieser Stadt durch moderne Digitalisierungsunternehmen zu schaffen. Es geht nicht um rauchende Schornsteine. Es geht um keine Produktionsstätten. Es geht um Digitalisierungsbranche. Es geht um Arbeit 4.0. Es geht um Wirtschaft 4.0. Und lieber Volker Beyer, da versündigt ihr euch an der wirtschaftlichen Entwicklung hier in dieser Stadt. Wir machen das nicht mit. Wir wollen, dass hier Prosperität ist, dass hier wirtschaftliche Entwicklung möglich ist, dass sich Unternehmen in dieser Stadt ansiedeln, damit hier Geld verdient wird, damit hier Steuereinnahmen reinkommen. Und das wollen wir am Limberg realisieren und das wollen wir jetzt übrigens zusammen mit der Uni machen. Es gibt den Hochschulcampus dort und wer das Papier der Wirtschaftsförderung kennt, der weiß sehr genau, dass sich hier Zukunftsbranchen ansiedeln, dass hier in mehreren Schritten auch Digitalisierungsbranchen sich ansiedeln werden und vor allen Dingen Dienstleistungsbetriebe sich wiederum ansiedeln werden, die Digitalisierungsmaßnahmen dort unterstützen. Wir werden dort nachhaltige Bürogebäude haben, übrigens ganz im Interesse eines nachhaltigen Klimaschutzes, nachhaltige Bürofabriken, wenn man so will, Thinktanks und viele, viele moderne Start-up-Unternehmen, gerade von jungen Hochschulabsolventen im Zusammenhang mit der Universität Osnabrück. Und diesen Standort aufzugeben, sind wir absolut nicht bereit für den VfL, das sage ich hier sehr deutlich. Wir wollen diesen Standort aus wirtschaftlichen Gründen erhalten, um dort Arbeitsplätze zu schaffen und die Zukunft zu meistern an dieser Stelle, weil das genau die Zukunftsthemen sind, die wir in dieser Stadt wirklich bitter nötig haben. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt, welche berühmten oder bekannten Osnabrücker Firmen sich dort zusätzlich als IT-Dienstleister niederlassen werden, das ist die Nostra, Es ist Sievert und viele, viele andere digitalisierungsaffine Unternehmen, die dann bestimmte Dienstleistungen wieder erbringen in der Planungsphase, bei der digitalen Gebäudeplanung, aber auch später bei nachhaltigen Konzepten, wenn es um Wasser, Müll, Abfall, auch Elektromobilität geht. Dort wird es Ladestationen geben, dieser Limbergpark wird ein nachhaltiges Gewerbegebiet werden, was unsere Klimaschutzanforderungen hier in der Stadt mit Sicherheit lösen hilft oder ein Beitrag dazu sein wird. Und ich sage nochmal abschließend, wer hier für Arbeitsplätze steht und wer die wirtschaftliche Entwicklung voranbringen will, der muss zur Kenntnis nehmen, dass wir nur noch wenige Flächen in dieser Stadt haben, die wir den Unternehmen zur Verfügung stellen können. Wir haben eine Gewerbeflächenbedarfsprognose, die ist in der WFO auch nochmal diskutiert und dargestellt worden. 50 Hektar brauchen wir, die Lücke beträgt ungefähr 15 bis 16 Hektar, die wir nicht schließen können. Und wenn wir jetzt in Limberg auch noch aufgeben, haben wir noch weniger Unternehmen in dieser Stadt und damit auch weniger Arbeitsplätze. Und dann erklären Sie den Leuten mal, wie sie dann anschließend ihre Einkommen und ihren Lohn und Brot realisieren wollen. Vielen Dank.